Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Ja, hallo, mein Name ist Robert Müller. Ich bin 35 Jahre alt, komme aus Berlin. Und ich würde mich selbst als Intensivhörer des Deutschlandfunk bezeichnen, unter anderem zu aktuellen Themen, natürlich auch geopolitischen Themen, wie, da kommt man leider nicht dran vorbei, der Russland-Ukraine-Krieg. Ich lese intensiv Faktenchecks, wie zum Beispiel von korrektiv.org und andere Hintergrundrecherchen wie vom Spiegel und T-Online. Und ich frage mich, ob man im Deutschlandfunk oder auch in anderen Medien nicht Faktenchecks viel größere Aufmerksamkeit zukommen lassen müsste. Beispielsweise, um allgegenwärtige russische Propaganda zu entschärfen, zu entkräften. Da hätte ich quasi ein paar Anliegen dazu.
Robert Müller hat uns geschrieben an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Er ist Intensivhörer, wie er selbst sagt, Intensivhörer des Deutschlandfunks. Er liest Faktenchecks und er fühlt sich trotzdem nicht immer gewappnet für jede Diskussion, wenn es um Russland, um den russischen Angriff auf die Ukraine geht. Denn Russland führt auch einen Informationskrieg mit Propaganda und bewussten Falschinformationen. Und das nicht erst seit dem Angriff auf die Ukraine, sondern schon seit Jahren. Aber nicht nur in diesem sehr eindeutigen Fall sehen wir, dass die öffentliche Meinung beeinflusst werden soll. Viele Akteure aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus anderen Bereichen versuchen Einfluss zu nehmen auf die Medien, auf die Berichterstattung, auch indem Informationen weggelassen oder Fakten ein Stück weit verdreht werden. Medien begegnen dem Phänomen seit einigen Jahren mit Faktenchecks. Redaktionen versuchen also aktiv, Falschbehauptungen zu thematisieren und zu entkräften. Robert Müller hat uns geschrieben, dass er glaubt, dass Faktenchecks dafür noch viel präsenter sein müssten. Und er hat uns auch direkt gefragt, ob Faktenchecks nicht mehr Aufmerksamkeit bekommen müssen. Also auch hier bei uns im Deutschlandfunk. Darüber haben wir diskutiert in dieser Ausgabe von Nachredaktionsschluss, dem Medienpodcast vom Deutschlandfunk. Ich bin Sören Brinkmann aus der Deutschlandfunk-Medienredaktion und wir haben nicht zu zweit diskutiert, Herr Müller und ich, sondern noch Gäste dazu geholt.
Ja, ich heiße Marco Bertolaso. Ich leite seit schon einigen Jahren die Nachrichtenredaktion des Deutschlandfunks, habe aber nicht aufgehört, auch ein wenig neugierig zu bleiben und beschäftige mich derzeit sehr viel damit, wie es weitergeht, so im Spannungsfeld Informationsjournalismus, Demokratie und digitale Welt.
Schönen guten Tag, mein Name ist Patrick Gensing. Ich habe jetzt seit 5 Jahren das Projekt Faktenfinder bei der Tagesschau geleitet, das auch aufgebaut und habe mich intensiv mit dem Thema Faktenchecks und Nachrichten beschäftigt.
Aber zunächst einmal habe ich Herrn Müller gefragt, wo ihm eigentlich die Desinformation aus Russland begegnet.
Da gibt es Menschen in meinem näheren familiären Umfeld, die haben auch Spätaussiedler-Hintergrund und sind seit Mitte der 90er Jahre in Deutschland, kennen also sowohl, schätze ich mal, die Medienlandschaft in Kasachstan, wo sie herkommen, beziehungsweise die hier in Deutschland. Und sind aber, wenn wir innerhalb der Familie zu Gesprächen kommen und dann sensible Themen ansprechen, sehr stark von, wie ich es einordnen würde, sehr stark von russischer Propaganda geprägt. Da ist dann eben so eine Einstellung wie, das ist schon richtig, was Russland dort in der Ukraine macht. Das hat alles Hand und Fuß. Es ist eine Nazi-Regierung, die dort abgesetzt werden soll und man müsse dort unterdrückte Russen oder russischstämmige Menschen vor was auch immer schützen. Und da ist es so, dass ich trotzdem, dass ich intensiv den Deutschlandfunk höre und, wie ich es gesagt habe, Faktenchecks lese, häufig in argumentative Schwierigkeiten komme, weil selbst wenn die Vorwürfe so grotesk sind, dass man sie eigentlich nicht glauben kann, mir dann die Argumente dagegen fehlen. Vielleicht auch, weil die Faktenchecks nicht tief genug gehen oder nicht alle Fragen beantworten.
Das heißt, Sie wünschen sich eigentlich ein bisschen besser gerüstet zu sein, auch für Diskussionen?
Korrekt, ja. Gut, es ist so, dass es sicherlich auch Fachleuten schwerfällt, immer alle Fakten parat zu haben und immer gut gerüstet zu sein für alle Argumentationsstränge, die zum Teil ja so abstrus sind, dass man sie sich gar nicht ausdenken, also glaubt man, sie nicht ausdenken kann, aber es gibt halt Menschen, die das können. Da würde ich mir wünschen, ist ein schlechtes Bild, aber mehr Kanonenfutter zu haben.
Es wird ja nun täglich und täglich vielfach in den Nachrichten alles berichtet, was in der Ukraine passiert. Vom russischen Angriff Ende Februar bis heute jeden Tag neue Informationen. Was fehlt Ihnen da, wenn Sie die Nachrichten hören?
Also wenn ich die Nachrichten höre, alle halbe Stunde in Deutschlandfunk, da ist das Format sehr komprimiert. Da glaube ich, kann man nicht viel mehr Informationen reinbringen. Mir wäre es wichtiger, Hintergrundrecherchen zu einzelnen Themen zu haben, die dann bis an die Wurzel des Übels gehen. Also ein kleines Beispiel, was ich glaube ganz greifbar ist, auch wenn es im Grunde ein sehr makabres Beispiel ist, die Gräueltaten und mutmaßlichen Kriegsverbrechen in Bucha. Wenn dann quasi argumentiert wird von der russischen Seite, dass es sich dabei um Fake handelt, dann ist für mich schwer nachvollziehbar, wie das Bestand haben kann. Dann wird häufig, so zumindest mein Gefühl, gesagt, dass Russland eben argumentiert, es wäre wohl nur gestellt von ukrainischer Seite, um die russische Seite schlecht zu machen. Aber es wird dann nicht tiefer darauf eingegangen, warum das eigentlich nicht sein kann. Also, dass es viel zu viele Mitwisser geben müsste, die da dicht halten. Die Logistik, die dahinter steht, die ist quasi nicht stemmbar. Satellitenbilder, die von amerikanischen Quellen kommen, ob es überhaupt denkbar ist, dass die gefälscht werden können oder was es bedeuten würde, wenn das wirklich gefaked wäre, was das für ein Reputationsverlust für die Ukraine wäre, gerade in der aktuellen Situation, wo sie doch alle Sympathien der Welt hat.
Herr Müller, was Sie uns schildern, die Ukraine demilitarisieren, entnazifizieren, das ist die Devise, mit der Russland einmarschiert ist in der Ukraine. Und diese Erzählung wird bis heute verbreitet. Ein Beispiel für Desinformation, ein aktuelles Beispiel vor dem Hintergrund dieses Krieges und ein Beispiel, mit dem sich Herr Müller an uns gewandt hat. Marco Bertolaso, weil gerade von den Nachrichten die Rede war. Sie sind Nachrichtenchef im Deutschlandfunk. Können Sie das nachvollziehen?
Ich kann das nachvollziehen und ich freue mich auch, Herr Müller, dass Sie in einer doppelten Rolle als Staatsbürger, aber auch jemand, der in einer vielschichtigen Familie lebt, da so besorgt sind, dass Sie Dinge verändern wollen, dass Sie Informationen verbreiten wollen. Das sind alles Sachen, die aus meiner Sicht, wir kennen uns nicht, doch sehr für Sie sprechen. Ich möchte vielleicht so in unserem ersten Zugang, wir haben ja noch ein bisschen Diskussion vor uns, mal zwei Punkte ansprechen, wenn ich darf. Der erste ist, dass wir ein handwerkliches Problem haben. Da weiß vielleicht der Herr Gensing gleich auch mehr zu sagen. Es gibt ja auch bei der russischen Kriegspropaganda eine ganze Reihe sehr abstruser Geschichten, die also Elvis lebt und die Amerikaner waren nie auf dem Mond, noch weit hinter sich lassen. Und da haben wir in den letzten Jahren, ob es nun um Faktenchecks geht oder um normale Nachrichten, eigentlich im westlichen Journalismus für uns die Erfahrung gemeinsam gemacht, dass es bestimmte Sachen gibt, die man besser nicht wiederholt oder möglicherweise höchstens in so ein Wahrheitssandwich reinpackt, weil einfach das schiere Nennen in einem angemessenen Medium, das so aufwertet, ja, dass das eigentlich nicht okay wäre, dass das nach hinten losgeht. Aber da weiß der Herr Gensing mehr. Ich möchte aber das, was Sie jetzt angesprochen haben, in Ihrer Kommunikationssituation noch kurz aufgreifen. Also auch über das, wir haben im Deutschlandfunk vor einigen Tagen ein langes Feature gesendet über Russlands Welt, die Vorstellungen in Kasachstan und anderswo. Und ich glaube einfach, dass Sie da in einer Spezialsituation sind. Die russische Gesellschaft, nach allem, was wir wissen, ist eine, in der Angst und Indoktrination ganz große Rolle spielen. Und Sie leben in Teilen jedenfalls zusammen mit einem Außenposten. Und da ist es, glaube ich, selbst für die wohlmeinendsten und aktivsten westlichen Medien sehr schwer, dagegen etwas auszurichten. Also das ist nochmal ein Sonderthema, glaube ich, dem Sie ausgesetzt sind.
Herr Gensing, eben hat Herr Müller angesprochen, was dann da so kursiert, dass vieles einfach gar nicht sein könne, am Beispiel Bucha. Also da werden dann Zweifel geweckt. Sie haben sich ganz lange jetzt beruflich genau damit auseinandergesetzt, dass Sie dann solche Zweifel, die gezielt hinterlassen werden sollen, auch dem im Grunde sich entgegenzustellen. Wie mühselig ist das, genau hinzugucken und dann zu zeigen, aber doch, die Fakten sprechen da und dafür und das kann doch genauso gewesen sein.
Herr Müller hat das ja sehr, sehr gut erläutert, was das Dilemma ist, nämlich, dass die russische Propaganda mit einer Vielschichtigkeit arbeitet, dass groteske Behauptungen aufgestellt werden, dass teilweise widersprüchliche Behauptungen in die Welt gesetzt werden. Das ist ein Handbuch, ein Playbook, das wir bei verschiedenen Konflikten immer wieder gesehen haben. dass der Kreml dann mit unterschiedlichen Narrativen, so wie es heute heißt, immer wieder hantiert. Und das ist eine riesige journalistische Herausforderung, damit umzugehen, denn ein Faktencheck alleine, der reicht dann gar nicht. Wenn wir nur sagen, wir wissen jetzt, dass das und das beispielsweise nicht stimmt oder das stimmt wahrscheinlich nicht, sondern man muss tatsächlich auch die ganzen Hintergründe erklären. Und die russische Propaganda kommt dann sofort mit der nächsten Behauptung um die Ecke, wenn man dann gerade mal eine entkräftet hat. Dazu kommt eben diese journalistische Herausforderung, gerade im Nachrichtenbereich der Aktualität. Also man kann oft gar nicht so schnell Dinge widerlegen, wie sie behauptet werden. Im Fall Butscha jetzt beispielsweise dementiert Moskau einfach. Wie immer. Also sie streiten alles ab, beziehungsweise sie kehren den Vorwurf um. Das ist ja auch ganz klassisch. Aber bis dann tatsächlich eine substanzielle Untersuchung vor Ort durchgeführt wurde, da ist die Lüge schon längst in der Welt. Das macht es eben so schwierig, genau mit dieser russischen Propaganda umzugehen.
Aber da machen Sie im Grunde, Herrn Müller, wenig Hoffnung, dass man sich sozusagen auch für Diskussionen besser rüsten kann mit Faktenchecks, weil einfach da so viel nachkommt.
Nein, ich finde, er hat absolut recht, dass wir zum einen mehr brauchen und dass wir auch Faktenchecks und journalistische Darstellungsformen brauchen darüber hinaus, die die gesamte Funktionsweise der russischen Propaganda erläutern. Deswegen meinte ich, es nützt eben nichts, wenn wir nur einen Faktencheck zu einem isolierten Thema haben, sondern wirklich diese Funktionsweise, die Strategie hinter der russischen Propaganda, die muss eben auch erklärt werden, um dann eben auch aufzuzeigen, okay, wir haben zwar das jetzt widerlegt, aber wir werden sofort mit der nächsten Behauptung konfrontiert. Das ist eine sehr mühselige Arbeit und es ist nicht nur eine journalistische Herausforderung, sondern das müssen natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger, Nutzerinnen und Nutzer müssen das mittragen und da auch mithelfen. Also das wird man nicht alleine durch journalistische Angebote regeln können.
Das würde ich gerne unterstreichen, genauso wie man die Möglichkeiten zum Beispiel von schulischer Ausbildung ja auch nicht überschätzen darf, ist es auch mit den Medien. Vieles müssen die Bürger, Bürgerinnen selber schaffen. Deshalb ist Nachrichtenkompetenz ja auch so ein großes Thema, was aus meiner Sicht noch viel größer werden müsste. Vielleicht kommen wir darauf auch noch zu sprechen. Ich würde ganz gern so ein bisschen, nicht Ihnen, Herr Gensing, widersprechen, aber einfach ergänzen, wenn ich darf. Das ist ja nicht nur eine russische Kompetenz, sondern wir haben auch im Irakkrieg lange verhandelt über Giftgas und Chemiewaffen, die es nicht gegeben hat. Da erinnern wir uns ja auch noch dran. Und ich würde doch noch mal darauf bestehen, dass das Problem von Herrn Müller durchaus auch ein wenig ein Spezialproblem ist. Weil wenn wir hier als deutsche Medien auf die deutsche Gesellschaft schauen, dann ist der Prozentsatz derer, die noch an russische Propaganda glauben, relativ klein. Man könnte fast schon sagen, dass die sozusagen alle ins gegnerische Lager vielleicht auch manchmal zu unkritisch übergelaufen sind, auch die Medienöffentlichkeit. Aber Sie, Herr Müller, haben es ja mit Menschen zu tun, die sozusagen in einem Außenposten der russischen Medienwelt leben. Und die sind eben für die Tagesschau und den Deutschlandfunk nur bedingt erreichbar.
Das sehe ich ein bisschen anders, muss ich
bitte
zugeben.
Ja, bitte gerne.
Also, der Vergleich zum Irakkrieg kommt in diesen Tagen sehr oft und das ist auch zutreffend, dass das eine glatte Lüge war. Man muss aber sehen, dass die russische Propaganda und der Krieg gegen die Ukraine, der Krieg in Syrien, eigentlich die gesamte russische Außenpolitik basiert auf Lügen. Also das muss man wirklich so klar jetzt mal feststellen nach vielen Jahren. Und das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal. Also auch wenn es diesen Irakkrieg gibt, das ist vollkommen richtig. Und deswegen sind nicht alle anderen Staaten vor Kritik gefeit. Aber das, was wir dort erleben, das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal in dieser Intensität. Und ich glaube auch nicht, dass es nur ein Problem der russischen, deutsch-russischen Community ist, sondern wir sehen es ja auch, dass es andere Akteure gibt der deutschen Politik, die solche Propaganda Behauptung aufgreifen, wenn auch vielleicht in abgeschwächter Form, aber das taucht dann auch in großen Talkshows auf und so weiter. Also ich glaube, das ist jetzt nicht nur darauf begrenzt.
Herr Müller, ich glaube, da haben Sie gerade interessiert zugehört. Wir haben im Vorgespräch genau über das Beispiel auch gesprochen, über den Irakkrieg. Es ist ja so, dass es eben aufgrund dieser Behauptung, dass es Massenvernichtungswaffen gibt, dort einen Einmarsch gab von den Amerikanern und dass das tatsächlich auch dann als Argument genommen wird in ihrer Familie, um zu zeigen, ja, guck mal, da ist es eigentlich auch gar nicht anders gelaufen.
Korrekt, genau. Ich kann mich jetzt zwar nicht genau erinnern, ob das bei mir in der Familie war, aber im Gespräch mit Menschen, die nicht meiner Meinung Entsprechend kam das Thema schon mal auf und im Grunde ist es dann schwierig zu argumentieren, warum wir als, ich sage es mal, westliche Welt der Moralapostel sein sollten jetzt in diesem Moment, wenn doch wir eigentlich da ein bisschen Dreck am Stecken haben. Was ich vielleicht noch zu einem Punkt sagen könnte, das Thema Faktencheck und Faktenfinder. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht besser organisieren könnte, indem man, dass nicht jeder Faktencheck, jedes Gerücht oder jede Propagandanachricht versucht klarzustellen, sondern quasi einen Schwerpunkt hat und dadurch anderen Faktencheckern die Möglichkeit gibt, sich auf einen anderen Punkt zu konzentrieren, also um die breite Masse nicht mit immer denselben Informationen auszulasten und dann vielleicht die Möglichkeit nutzt, in Recherchen, die an einer Stelle passieren, immer auf die andere, zum Beispiel im Deutschlandfunk, auf die Recherchen vom Korrektiv zu verlinken, dass man sagt, da gibt es schon Faktenchecks dazu, die sind zu dem und dem Ergebnis gekommen, oder dass die Tagesschau-Faktenfinder sagen, da gibt es schon woanders, an anderer Stelle einen Check dazu.
Eigentlich wäre das ja so eine Art von Arbeitsteilung, also jeder hat sein Spezialgebiet, es gibt eine Reihe von Recherche-Zusammenschlüssen, Korrektiv haben Sie genannt, dass man guckt, wer hat wo seinen Schwerpunkt und dann teilt man sich so ein bisschen auf. Das war, glaube ich, Ihr Gedanke, oder?
So in etwa, ja. Genau.
Ja.
Zu der Arbeitsteilung sage ich gleich, ich würde nur ganz kurz dieses Irak-Ding noch einfangen. Ich habe das nicht gesagt, weil ich das für moralisch gleichwertig halte. Mir ist halt nur wichtig, dass kritische Medien deutlich machen, dass sie in alle Himmelsrichtungen kritisch sind. Und das erhöht aus meiner Sicht die Glaubwürdigkeit wiederum gegen alle, ne? Dass man eben sagen kann, also wenn Sie beispielsweise jetzt, Herr Müller, Ihren Leuten da sagen können, guck, diese Kritik an Russland kommt von einem Medium wie dem Deutschlandfunk, die auch schon dem Colin Powell nicht geglaubt haben, dass es da Waffen gibt, dann könnte das ja so in die Richtung möchte ich. So jetzt zu der Arbeitsteilung. Diese Faktenchecks, es ist ja ein Ding, was auf den Markt vor einigen Jahren neu gekommen ist und am Anfang haben tatsächlich alle geglaubt, sie müssen alles gleichzeitig machen. Ne? Da sind wir aber, Herr Gensing weiß da mehr, der kann mich da auch korrigieren. Ich glaube, dass wir schon ein bisschen in die Richtung gegangen sind. Allerdings möchte ich auch schon darauf bestehen, dass wir ein, wie soll ich sagen, so eine Art Vier-Augen-Prinzip und Wettbewerb haben und nicht so den Einheitsfaktenchecker für Deutschland, weil ich glaube, dass das für die Demokratie auch nicht gesund wäre. Auch nicht einen sektoralen Einheitsfaktenchecker, der, sagen wir mal, alles für Russland überprüft, während die anderen sich mit den USA oder mit Sportpolitik beschäftigen.
Wir haben ja eine redaktionelle Unabhängigkeit, redaktionelle Hoheit und diskutieren ja jeden Tag darüber, welches Thema wir aufgreifen, welches nicht, was wichtig ist für unser Angebot. Was allerdings geschieht oder was ich erlebt habe in den vergangenen Jahren, ist ein sehr kollegiales Miteinander mit den anderen Kolleginnen und Kollegen von Faktencheck-Projekten, dass wir beispielsweise, wenn wir jetzt zu Corona eine Geschichte gemacht haben, Beispiele, welche Falschmeldungen zum Thema Masken beispielsweise kursieren, dann haben wir selbstverständlich auch Korrektiv-Faktenchecks oder dpa verlinkt. Da geht es dann nicht darum, dass wir das unbedingt alles unter unserem Logo haben müssen, sondern da gab es dann auch wirklich ein gemeinsames Verantwortungsgefühl, dass man eben in der Sache was erreichen möchte und dass es nicht nur darum geht, dass man selbst da irgendwie der Erste ist. Aber dass man sich jetzt nur auf ein Thema konzentriert, das kann ich mir vorstellen, dass es Projekte gibt. Es gibt ja auch beispielsweise journalistische Projekte, die sich schwerpunktmäßig mit Russland beschäftigen. Aber das wäre jetzt, glaube ich, für die Tagesschau, wäre das, glaube ich, kein Modell.
Ja, also ich stelle es mir vor, ich nutze selten soziale Netzwerke, aber es gibt ja diesen Hashtag. Und wenn man zum Beispiel in der Reportage des Deutschlandfunk dann eine Nennung vollzieht, zum Beispiel eines Faktenchecks der Tagesschau Faktfinder oder eben Korrektiv, oder dass man da direkt darauf hinweist, dass man die Möglichkeit hat, für den interessierten Hörer einen Weg zu geben, einen Weg zu zeigen, wo er sich über die Recherche hinaus noch informieren kann. Das ist eben bisher bei mir, zumindest bei dem, was ich im Deutschlandfunk bisher so höre, eher weniger der Fall.
Also da hätte ich mal eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass der Begriff des Faktenchecks, um den wir uns ja jetzt so ein wenig drehen, der ist vergleichsweise neu. Der Vorgang oder das Handwerk oder das Bestreben ja nicht so sehr. Ne? Ich würde jetzt einfach mal die steile Behauptung in den Raum stellen, dass ungefähr 80% dessen, was das Deutschlandfunkprogramm macht, Faktenchecks sind. wenn Sie an einem Interview Dinge herausarbeiten, wenn wir, ob es nun Verbraucher, Sport, Kultur, Dingen nachgehen und Journalisten sich darüber unterhalten oder berichten, dann sind das eigentlich Faktenchecks.
Gegenchecken heißt das dann im journalistischen Handwerk.
Gegenchecken, ne? Auch und so weiter. Ja, und Ihnen fehlt halt, Herr Müller, so die Bündelung. Das ist was, worüber wir auch immer wieder nachdenken und wo das Internet uns eigentlich ja neue Möglichkeiten gegeben hat. Die schlechte Nachricht ist aber, dass auch dieses neue Instrument oder das neue Konzept von Faktenchecks inzwischen ja, wie soll ich das sagen, das wird in Nordkorea benutzt, auch die russischen Medien benutzen das. Ist natürlich eine Waffe, die alle einsetzen können. Und so gibt es in dem Augenblick, wo wir sprechen, auch möglicherweise im russischen Staatsfernsehen Faktenchecks, die in unserem Sinn überhaupt gar keine sind. Was ich damit sagen will, ist, Sie hatten ja gerade gesagt, Faktencheck seriöser Medien. Das muss man dann schon sehr eingrenzen. Und am Ende sind es dann aber auch wieder in der Verantwortung der Bürgerlichen, Sie und die anderen Menschen, Sie, wir alle als Bürgerinnen und Bürger, die ein Gefühl dafür haben müssen, ein Bild davon haben müssen, wem wir vertrauen können und wem nicht.
Aber Herr Bertolaso, es gibt ja schon diesen Spruch, jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber es gibt nicht jeder hat das Recht auf eigene Fakten. Also da kann man doch schon unterscheiden, was ist ein Fakt und wo wird eben etwas konstruiert zum Beispiel oder wirklich Desinformation betrieben.
Das stimmt, aber das Problem sind eigentlich nicht die Lügen, das Problem sind immer die halben Wahrheiten. Also ich will jetzt gar nicht ein Beispiel aus dieser wirklich ja aufgeheizten und von uns moralisch klar bewerteten Situation in der Ukraine, in die eben ein anderes Land einmarschiert ist, vor dem Hintergrund von Lügen mit großer Gewalt, das will ich gar nicht nennen. Aber ich habe noch vor wenigen Tagen eine sehr lange Rede gehört oder ein Gespräch mit Peer Steinbrück, dem ehemaligen Finanzminister und Vizekanzler. Und der wurde gefragt, warum die SPD seine Partei so lange an Russland und so weiter und so fort. Und der sagte dann irgendwann auch, im Augenblick kann man über die Ukraine sehr wenig kritische Sachen sagen. Und die Tatsache, dass beispielsweise die Ukraine heute 2022 kein Mitglied der NATO ist oder der Europäischen Union, liegt ja nicht alleine daran, dass da die westliche Politik das einfach gnadenlos verpennt hat, sondern dass wir es eben vor wenigen Jahren in der Ukraine mit einem korrupten Oligarchensystem zu tun hatten. Das vergisst man ja so. Also vieles in der Diskussion ist auch ahistorisch und eben, wie soll ich sagen, in der Jetztzeit moralisch aufgeladen. Und das macht auch die Debatte so ein bisschen schwierig. Denn die Fakten waren auch mal andere.
Also ich finde den Punkt sehr wichtig, dass man Faktenchecks nicht überhöht, dass man es nicht als eine neue, ganz eigene Königsdisziplin des Journalismus sieht, sondern dass das natürlich journalistisches Handwerk ist, das tagtäglich in den Nachrichtenredaktionen betrieben wird, dass man Quellen prüft, dass man Zitate prüft. Man muss auch sagen, dass oft allerdings auch die Zeit dafür fehlt. Das ist auch ein großes Problem im Journalismus, die Ausstattung der Redaktion. Nichtsdestotrotz, der Faktencheck kann eben auch missbraucht werden, genau wie der Begriff Fake News für Propagandazwecke.
Genau.
Ich glaube aber, dass was Herr Müller eben auch einfordert und auch zu Recht einfordert, ist, glaube ich, eine stärkere Einordnung von Desinformationsstrategien. Also das ist eben auch das, wo es journalistisch dann vielleicht doch noch ein paar Löcher gibt, die es zu stopfen gilt, dass man eben das auch noch klarer benennt, was da dann tatsächlich passiert. Und da müssen natürlich Leute auch kontinuierlich dran sitzen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Viele Faktenchecks beschäftigen sich mit Quellen, die sehr dubios sind. Das heißt, diese Quellen lassen wir für Nachrichtenjournalismus sonst eigentlich mit gutem Grund links liegen. Aber mittlerweile, wegen der sozialen Medien und so weiter, haben solche unseriösen Quellen eine bestimmte Relevanz bekommen. Sie haben eine Reichweite, genau. Und deswegen sind wir dann doch genötigt, uns vielleicht damit zu beschäftigen, weil es für die Öffentlichkeit wichtig ist. Und deswegen gibt es bestimmte Redaktion oder Projekte, die eben auch kontinuierlich daran arbeiten, die das einordnen können. Was ist denn das? In welcher Kontinuität steht diese Geschichte? Wo kommt das her? Und so weiter. Und ich würde da eher von Fachredaktionen sprechen, die sich mit Desinformationen beschäftigen. Das muss man gar nicht immer unbedingt Faktencheck nennen. Das wird teilweise überhöht. Es geht auch nicht um die Wahrheit. Da tue ich mich auch ganz schwer mit dem Begriff Wahrheit. Denn das klang ja eben auch schon an. Es gibt immer etwas unterschiedliche Interpretation, auch von Fakten, also was die gerade bedeuten. Und von daher fand ich diesen Gedanken eben sehr wichtig auch.
Ich glaube, Sie haben zwei sehr wichtige Sachen gesagt, nämlich, dass gäbe es heute besser ausgestattete Redaktionen, also für die Alltagsarbeit, ja, dann wäre das Feld besser bestellt und diese Ausgründung von Faktencheck-Units wäre vielleicht nicht so nötig gewesen, wie sie jetzt ist, ne? Würden Sie mir da auch zustimmen?
Jein.
Ein klares Jein.
Also besser gut ausgestattete Redaktionen sind immer wünschenswert. Ich glaube aber, sich ganz speziell mit so unseriösen Anbietern von Nachrichten zu beschäftigen, und das auch im Blick zu haben und auch die neuesten technologischen Entwicklungen, die da ständig stattfinden und die weiter, das jetzt meinetwegen von Facebook zu WhatsApp und dann zu Telegram und so weiter, dafür braucht man schon, glaube ich, Teams, die sich damit auch schwerpunktmäßig beschäftigen. Das halte ich schon für eine gute Idee.
Ja, ein interessanter Punkt war eigentlich, was der Herr Bartolazzo gesagt hat, dass eben die Ukraine bis eben vor einer ganz kurzen Zeit auch, zumindest ein mit Vorsicht zu genießender Staat war, wo man vielleicht auch nicht alles bei bare Münze nehmen dürfte. Aber vielleicht müsste man das zum heutigen Zeitpunkt viel besser herausstellen, was sich in der letzten Zeit denn getan hat. Denn das ist ja die Vergangenheit in der Ukraine vielleicht auch ein großer Angriffspunkt, den die russische Propaganda hat. Und wenn man die nicht, ich sag mal, heraushebt, was sich da in den letzten Jahren verbessert hat, dann lässt man der russischen Propaganda freie Hand, das auszuschlachten. Zu sagen, die sind ja wirklich so schlecht, wie wir sie darstellen, obwohl das eigentlich nicht der Fall ist.
Da haben Sie völlig recht, natürlich. Ich habe das Beispiel auch nur gebracht, um zu sagen, dass sich Dinge eben auch ändern, Bewertungen ändern und dass wir eigentlich immer stärker denn je, jedenfalls in meiner Berufserfahrung, in der Jetztzeit und mit dem gerade akuten Zeitgeist in den Medien zu tun haben. Und das ist eine Sache, die mir grundsätzlich Sorgen macht. Und dass man da zurückblicken muss und dass man auch sagen muss, wenn sich was ändert, da gebe ich Ihnen völlig recht.
Und dass es schwierig ist für den Hörer, diesen langen Zeitraum zu überblicken.
Genau. So, und da gibt es ja ein Zusammenspiel von aktuellen Nachrichten, dann aber auch hintergründigen Formaten, Dingen, die wir anbieten im Hintergrund, Dingen, die Herr Gensing anbietet, dann müssen sich die Leute aber auch ein wenig darauf einlassen. Mein Punkt war nur, das ist ja Vertrag, das gilt ja für alles. Wir sprechen jetzt über Ihr ganz wichtiges Beispiel, Russland-Ukraine. Das gilt aber auch für viele andere Sachen. Also ich mache es jetzt mal ganz platt und sage, die Lage in Italien wird auch von vielen, obwohl das hier in Deutschland nur ein paar hundert Kilometer entfernt ist, auch sehr oberflächlich wahrgenommen und vielleicht nach Eindrücken, die man in 1970 hätte gut gewinnen können. Also das ist ein generelles Problem für den Journalismus.
Was, Herr Müller, würden Sie sich denn wirklich ganz konkret auch wünschen von Faktenchecks? Sie haben eben von Einordnung gesprochen. Gerade mit Blick auf die Desinformation hat ja Herr Gensing auch erklärt, dass es vielleicht auch grundsätzlich erstmal darum geht, die Prinzipien oder die Arbeit der Desinformation überhaupt erstmal klarzumachen. Wie funktioniert das Ganze? Überhaupt erstmal zu sensibilisieren, sowas klarzumachen. Was würden Sie sich wünschen von Faktenchecks?
Ja, das ist schwer zu sagen. Im Grunde bin ich mit den Faktenchecks schon sehr, oder auch mit der journalistischen Arbeit, wenn man sie nicht Faktencheck nennt, sehr, sehr zufrieden in den Formaten, in denen ich mich informiere. Also überwiegend ja die öffentlich-rechtlichen Sender.
Darf ich da mal einmal nachfragen? Weil ich das immer, das ist so eine ganz spannende Frage, für wen wir eigentlich Faktenchecks oder Einordnung anbieten. Und glauben Sie, dass so öffentlich-rechtliche Angebote denn die Leute auch erreichen, die aus ihrem familiären Umfeld die russische Propaganda glauben? Und was ist das, eher eine Generationenfrage auch? Oder welche Medien werden da überhaupt konsumiert? Das würde mich sehr interessieren.
Also ich glaube, das mit dem Erreichen ist schwierig. Ich schätze, selbst wenn ich den Link für diesen Podcast teilen würde, selbst den würde sich der ein oder andere aus der Familie nicht anhören, selbst mit meiner persönlichen Beteiligung. Ich glaube auch nicht, dass selbst wenn im Radio der Deutschlandfunk zufällig läuft, dass man da genauer hinhört. Die Öffentlich-Rechtlichen spielen da im Grunde keine Rolle. So würde ich es mal einschätzen. Wenn der Fernseher mal läuft, dann laufen russische Formate. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass es dann die kritischen russischen Medien sind,
angeschaut werden. Das ist ja in anderen Bereichen auch nicht anders. Herr Gensing, fragt man sich da manchmal, wofür macht man es dann eigentlich?
Nein, eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Also doch, natürlich doch, wir fragen uns das, aber wir halten es nicht für sinnlos, weil ich eigentlich immer den Anspruch hatte, auch es ist für Menschen gemacht wie Herrn Müller, der in seinem Umfeld mit solchen Phänomenen konfrontiert ist. Also, weil auch bei Veranstaltungen, bei Podiumsdiskussionen ist die häufigste Frage nach der eigentlichen Debatte, wenn das Publikum sich beteiligt: Ich habe einen Freund, ich habe eine Bekannte, die fängt plötzlich an, komische Sachen zu erzählen und ich weiß nicht so richtig, wie ich das kontern soll. Und dass man eben diesen Menschen hilft, dass man ihnen Argumentationshilfe gibt, das ist eigentlich das Ziel, weil ich glaube auch, dass man den harten Kern, den wird man nicht missionieren können oder bekehren können. Und das ist auch nicht unsere Aufgabe. Jeder genau. kann ja auch glauben, was er will. Sondern es geht eher darum, die Wirkung zu begrenzen, indem man die Menschen drumherum dann eben sensibilisiert.
Und was ich vielleicht noch sagen würde, ist, der Punkt Generation fiel vorhin ganz kurz. Ich glaube auch nicht, dass es einen Unterschied macht zwischen den Generationen. Also ob es jetzt die Eltern oder die Großeltern sind, die vielleicht der russischen Propaganda glauben und die jüngeren Kinder, die vielleicht überwiegend in Deutschland sozialisiert sind, die wiederum nicht, denn es ist eine starke, finde ich zumindest, eine starke Prägung aus dem Elternhaus, die damit gegeben wird. Genauso wie ich mir das eben jetzt heute im Laufe des Tages vorgestellt habe, es sind eben russische junge Soldaten, die sind jetzt in einem Alter, in dem ich zur Bundeswehr gegangen bin, die kennen quasi Russland nur mit einem Putin und eine Freundin von mir, auch mit ursprünglich aus Russland, die sagte, wenn man das ganze Leben lang immer nur diese Propaganda kennengelernt hat, dann ist es doch für die Menschen ganz schwierig, sich einzugestehen, dass das alles, woran man ein Leben lang geglaubt hat, falsch ist. Deswegen ist, glaube ich, auch für Menschen, die in Deutschland leben und später Siedlerhintergrund haben, schwer ist, davon loszulassen.
Aber das würde, wie soll ich das sagen, fast mehr nach einer Therapie rufen, denn nach einem Faktencheck von der Tagesschau. Ne?
Möglich, ja.
Es ist ja verständlich psychologisch. Ne?
Das kann schon sein, ja. Da würde ich mich jetzt aber nicht aus dem Fenster lehnen wollen, ob das jetzt eine Therapie würde.
Das verstehe ich gut.
Ich würde gerne zu einem Punkt noch kommen, weil mir das die ganze Zeit noch durch den Kopf geistert, was Herr Bertolaso eben gesagt hat, der in so einem Halbsatz die Unterscheidung gemacht hat zwischen Faktencheck und den normalen Nachrichten. Trotzdem frage ich mich so ein bisschen, warum gibt es nicht viel häufiger den Hinweis? Sei es hier im Deutschlandfunk, in unseren Nachrichten, man könnte ja einfach den Hinweis machen, wir haben das Ganze für Sie nochmal aufbereitet. Oder eben auch in der Tagesschau, Herr Gensing, Sie haben dieses wirklich sehr reichweitenstarke oder erfolgreiche Format des Faktenfinders dort entwickelt, dass man einfach in der Tagesschau sagt, wir haben das auf tagesschau.de nochmal aufbereitet, da kann man alle Fakten nochmal nachprüfen. Warum passiert das so wenig?
Herr Gensing, wollen Sie zuerst? Weil ich finde, das passiert in der Tagesschau, oder liege ich da falsch?
Es ist passiert. Okay. Es muss natürlich auch passen. Da sind wir wieder ein bisschen bei der unterschiedlichen Geschwindigkeit, dass Faktenchecks vielleicht auch erst etwas später erscheinen, weil sie mehr Recherche benötigen und dann das aktuelle Thema sozusagen schon durch ist. Was man aber vielleicht stärker machen kann, ist, um nochmal das Beispiel der russischen Propaganda zu nehmen oder auch bei anderen Quellen deutlicher zu machen, dass wenn jemand irgendetwas sagt, dass das noch nicht gleich auch bedeutet, dass das tatsächlich passiert. Also wir hatten das jetzt beim Beispiel Mariupol, das dann oft gemeldet wurde von Nachrichten, Russland will Fluchtkorridore öffnen oder Russland öffnet Fluchtkorridore oder was auch so ähnlich, was dann aber de facto nie passiert ist.
Das betrifft ja auch einfach Schlagzeilen.
Genau, das passiert auch Schlagzeilen, dass man dann eigentlich genauer sagen müsste, dass Russland behauptet oder Russland kündigt an oder wie auch immer, dass man das eben tatsächlich auch in den Texten von Schlagzeilen auch schon große Herausforderungen dabei sind, um tatsächlich da eben auch bestimmten Sachen nicht auf den Leim zu gehen, weshalb es ja auch sehr wichtig ist, dass man in den Redaktionen Leute sitzen hat, die dann eben auch die Quellen dementsprechend bewerten kann. Das kann auch bei der Polizei beispielsweise der Fall sein, dass man das nicht eins zu eins übernimmt. Das ist eine privilegierte Quelle, aber es muss auch nicht unbedingt stimmen, sondern dass man auch da in Schlagzeilen deutlich macht, dass das eine Angabe ist und noch nicht endgültig geprüft.
Ja, ich würde das gerne unterstreichen, den Punkt von Ihnen, Herr Gensing. Wir nehmen zur Kenntnis die veränderten Nutzungsgewohnheiten, von denen immer so viel die Rede ist. Und das heißt eben auch, dass die Schlagzeilen nochmal an Bedeutung gewonnen haben. Auch in den sozialen Medien, viele Menschen informieren sich überwiegend über die Schlagzeilen und da nutzt die Aufklärung im fünften Satz relativ wenig, wenn der Mann die Frau gar nicht dahin kommt, um das wahrzunehmen. Das ist das eine. Jetzt war ja Ihre Frage, Herr Brinkmann, auch an mich, warum wir in den Deutschlandfunknachrichten nicht so häufig sagen, jetzt hier ein Faktencheck gleich oder anderswo nachlesbar. Wir haben auch die Erfahrung gemacht bei Hörerinnen und Hörern, dass diese Faktenchecks auch als so ein, also das ist eine ambivalente, jedenfalls in unserer Community, ein ambivalentes Ding, weil es oft auch als ein Versuch der Belehrung wahrgenommen wird und weil wir vor allen Dingen oft die Frage bekommen, ja, habt ihr jetzt einen Faktencheck gemacht bei einer Aussage, sagen wir mal, von einem AfD-Politiker, warum macht ihr das nicht, wenn jemand von den Grünen spricht? Und das sind Dinge, die ich jetzt alle nicht auf eine Ebene setzen will, aber die man ernst nehmen muss. Auch Faktenchecks sind potenziell ein mächtiges Instrument und die Menschen da draußen dürfen nicht das Gefühl haben, dass sie willkürlich eingesetzt werden.
Haben Sie solche Einwände auch gehört, Herr Gensing? Warum prüft ihr deren Aussagen so genau und andere nicht?
Ja, natürlich. Das ist ein Dauerthema und die Frage muss man sich natürlich stellen. Als wir angefangen haben 2017, da war das Flüchtlingsthema eben riesengroß und da war es vor allem die AfD, die eben mit verschiedenen Behauptungen versucht hat, Politik zu machen. Und das war dann eben eins der Hauptthemen auch für uns, weil das eben auch die relevantesten Themen waren zu dieser Zeit. Und da kam dann natürlich der Vorwurf der Einseitigkeit. Das hat sich jetzt in der Corona-Zeit dann eben auch ausgeglichen, weil dann eben auch andere Akteure eben wirklich sehr fragwürdige Aussagen von sich gegeben haben. Aber nichtsdestotrotz kann ich begründen, warum wir bestimmte Sachen überprüfen und andere nicht. Also wenn da der Verdacht ist, dass da wirklich jemand mutwillig jetzt in die Irre führt, die Öffentlichkeit in die Irre führt, dann ist das für uns ein Anlass, da genauer hinzuschauen. Und das glaube ich auch, dass zum Beispiel bei irgendwelchen Talkshows, oder wir hatten auch die Frage, wollt ihr nicht bei einem Triell von Kanzlerkandidatinnen, wollt ihr da nicht einen Faktencheck machen? Das halte ich ehrlich gesagt für nicht nötig, weil wir gehen nicht davon aus, dass dort jede zweite Aussage gelogen ist oder so. Also man kann das natürlich hinterfragen, das ist richtig, und einordnen und bewerten, aber dass da jetzt irgendwie reihenweise gelogen wird, das wäre mir zumindest neu.
Also ich habe es bei der Debatte um die französische Präsidentschaft, Stichwahl zwischen Marine Le Pen und Emmanuel Macron, der dann ja auch gewonnen hat, ein paar Tage vorher, erlebt, dass verschiedene französische Medien, also ich hab das getwittert hier für uns und habe mir das also auch angehört natürlich, sonst wäre das ja auch nicht gegangen. So, aber verschiedene Medien haben Faktenchecks gemacht on the spot, also live, ne? Und kamen zum Teil auch zu ganz unterschiedlichen Aussagen. 80% war eine Aussage von Macron, die anderen sagten, nee, das ist gar nicht wahr und so weiter. Ist halt auch schwierig, auch da. Und das ist ja so ein Punkt, den ich jetzt schon mehrfach angesprochen habe, auch, um auch wieder an Sie anzusprechen, Herr Müller. Also auch der Herr Gensing und ich, auch der Deutschlandfunk und die Tagesschau, können nicht alles regeln. Die Gesellschaft ist eben dann doch am Ende wichtig und muss entscheiden und muss, wie ich eben sagte, eine gewisse Nachrichtenkompetenz und eine kritische Kultur aufbauen. Und das ist, glaube ich, das, was uns am Ende retten wird hier mit unserer Demokratie.
Da stimme ich Ihnen zu, ja, das stimmt. Mhm.
Auf einen Punkt würde ich gerne noch kommen, Herr Müller. Oder ich verbinde es mit einer Frage. Wäre es aus Ihrer Sicht denn vielleicht eine sinnvolle Möglichkeit, wirklich an Faktenchecks heranzutreten oder vielleicht so eine Möglichkeit zu eröffnen, dass man wirklich konkrete Fragen stellt? Das war ja auch Ihr Ansporn, uns zu schreiben oder Ihr Anlass. Sie haben uns ja konkrete Fragen geschickt. Wäre das so eine Idee, dass man einfach an einen Faktenchecker, an einen Faktencheck Fragen schicken kann und das wird dann da wirklich seriös recherchiert, aufbereitet, journalistisch?
Das wäre ein sehr tolles Format. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube, ich würde es abonnieren. Aber ich glaube, es gibt auch viele andere, die vielleicht eine Reportage hören oder sehen im Fernsehen oder lesen. Und wenn sie dann aber in dem Kontext zu einer eigenen Frage kommen oder vielleicht in ihrer Argumentation mit anderen eine Frage zurückbekommen, die sie sich dann selbst nicht beantworten können, wo es auch schwer ist, unter Umständen in den Weiten des Internets darauf eine Antwort zu finden, wenn man diese Frage konkret jemandem vorlegen kann, der die Kompetenz und Kapazität hat, diese zu beantworten, dann wäre das ein tolles Format, ja.
Ich fände das auch eine gute Idee, weil Ich habe ja eben das Problem angesprochen der Beliebigkeit. Wenn das Dialogformat oder, wie soll ich sagen, so ein bisschen auch Bürgerjournalismus, ein Wir-Journalismus werden würde, dann wäre ja die Begründung klar, warum man hier einen Faktencheck macht. Klar, die Redaktion würde nochmal vorher prüfen, ob das plausibel ist, dass man sich das anguckt. Dann wäre das Motiv, läge bei Ihnen, Herr Müller, oder anderen, die sich melden, dann wäre es der Kritik entzogen, dass die Redaktion sich wieder mal ausgedacht hat, auf den einen oder die andere einzuhacken.
Und die Journalisten wären im Grunde so eine Art von Dienstleister für die Gebührenzahler.
Was wir ja sind und sein sollten. Mhm.
Da wiederum ist natürlich das Problem, dass gerade im digitalen Raum sich natürlich solche Anfragen und Stimmungen auch sehr leicht manipulieren lassen. Also das sehen wir ja bei Online-Umfragen, das sehen wir bei den Zuschauerzuschriften, bei denen bestimmte Bevölkerungsgruppen deutlich überrepräsentiert sind, auch oft. Also für uns ist es auch total wichtig, dass wir Hinweise bekommen haben auf bestimmte Themen, Fragen. Aber wir sehen eben natürlich auch, dass bestimmte Nutzerinnen und Nutzer wirklich besonders aktiv sind. Und wenn wir jetzt rein von der Quantität gehen und sagen, da haben wir jetzt besonders viele Fragen bekommen, dann ließe sich die Themenauswahl natürlich sehr leicht von außen manipulieren. Also da bleibt dann trotzdem noch die redaktionelle Hoheit.
Da gießt jetzt Herr Gensing leider ein bisschen Wasser in den Wein.
Tut mir leid.
Ich würde den gerne nochmal aufwerten, weil verstehe ich gut. Und Sie würden wahrscheinlich, Herr Gensing, auch keine Mails aus St. Petersburg in Betracht ziehen. Jedenfalls nicht, wenn da 10.000 auf einmal kommen. Aber was ich immer daran so gut finde, ist, dass man viele Themen bekommt, die nicht im Mainstream sind. Und wenn wir die alle nicht aufgreifen, dann verlieren wir die Menschen und wahrscheinlich dann auch zu Recht.
Ja, und das haben wir ernst genommen. Deswegen haben wir zwei ganz konkrete Fragen von Herrn Müller aufgenommen, die er uns per Mail geschickt hat. Und diese beiden Fragen von Herrn Müller haben wir unserer langjährigen Moskau-Korrespondentin und Russland-Expertin Gesine Dornblüt gegeben. Sie hat recherchiert und folgende Antworten für Herrn Müller aufgenommen.
Die erste Frage, die ich Ihnen geschrieben habe, war die, was sind denn die klaren Indizien dafür, dass in der Ukraine es eben keine Nazi-Regierung gibt, so wie es von der russischen Propaganda oder von Präsident Putin gesagt wird?
Wer behauptet, in der Ukraine seien Nazis in der Regierung, müsste das belegen. Es gibt dafür aber keine belastbaren Argumente. Die Regierung der Ukraine hat kein Nachbarland überfallen, diskriminiert keine religiösen, ethnischen oder sonstigen Gruppen systematisch, ist weder völkisch noch antidemokratisch noch antisemitisch. In der Rada, dem Parlament der Ukraine, ist einer von 450 Sitzen von einem Rechtsextremen besetzt. Der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, ist Jude.
Und die zweite Frage ist, was kann denn die Erzählung Russlands zur Unterdrückung von Russen und russischstämmigen Menschen, russischsprachigen Menschen in der Ukraine doch stützen? Also welche Argumente würden vielleicht dafür sprechen? Zum Beispiel das Verbot der russischen Sprache, was ja vielleicht hier und da mal genannt wird.
Ein 2012 noch unter dem prorussischen Präsidenten Viktor Janukowitsch verabschiedetes Sprachengesetz, das die russische Sprache in einigen Regionen der Ukraine dem ukrainischen gleichstellte, wurde 2018 vom ukrainischen Verfassungsgericht gekippt. An seine Stelle trat ein neues Gesetz, das das Ukrainische im öffentlichen Raum stärkt. Auf den Weg gebracht wurde es noch von Selenskys Vorgänger Petro Poroschenko. Derzeit werden zum Beispiel offizielle Dokumente nur in ukrainischer Sprache akzeptiert. Printmedien dürfen nur dann in einer anderen Sprache erscheinen, wenn auch eine Auflage in der Staatssprache gedruckt wird. Zugleich steht es jedem frei, Russisch zu sprechen. In vielen Metropolen des Landes ist Russisch weiterhin Verkehrssprache. Die weitaus meisten Menschen im Land verstehen beide Sprachen. Seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine beschließen allerdings immer mehr Ukrainer, kein Russisch mehr zu sprechen, obwohl es ihre Muttersprache ist.
Als Schlussrunde an alle gefragt, wie könnte man besser werden bei dem Thema Faktencheck, Herr Bertolaso? Wir bieten es noch relativ selten an, muss ich sagen, oder?
Ich glaube ja, dass wir es anbieten, ohne es Faktencheck zu nennen. Mhm. Ne? Und ich glaube, dass wir uns doch noch stärker bewusst machen müssen, was Herr Gensing mehrfach sagte, dass die Spielregeln in der digitalen Informationswelt sich verändert haben, verschärft haben. Vielleicht sind wir da manchmal noch ein bisschen zu in der alten noch etwas harmloseren Welt verhaftet. Aber im Grunde glaube ich, dass wir kritisch bleiben müssen, und zwar in alle Richtungen, und das immer wieder an jeder einzelnen Nachrichtenmeldung auch glaubwürdig übermitteln müssen. Dann, hoffe ich, behalten wir das Vertrauen der Menschen.
Und welche Umsetzungen kommen da in Frage, Herr Gensing? Das ganz Klassische ist natürlich auf einer Homepage zusammengestellt, die Fakten. Aber Sie haben zum Beispiel ja auch an einem Podcast jetzt mitgearbeitet bei der Entwicklung.
Also das Podcast-Format ist ja einfach eine ganz, ganz wunderbare Möglichkeit, um eben auch wie jetzt hier gerade miteinander zu sprechen und auch Gedanken etwas ausführlicher zu entwickeln. Deswegen ist das, finde ich, also wirklich ein großer Fortschritt, dass sich das zunehmend verbreitet und auch eine hohe Akzeptanz hat. Ich finde es vollkommen richtig, natürlich mit Hörerinnen und Hörern zu sprechen. Das wollte ich eben nicht in Abrede stellen, sondern mir ging es darum, dass man aufpassen muss, nicht auf digitale Kampagnen vielleicht hereinzufallen. Ich glaube, wir brauchen nicht die sogenannte eierlegende Wollmilchsau in den Redaktionen, die Menschen, die irgendwie alles gleichzeitig können sollen, sondern ich glaube, wir brauchen Leute, die Fachkompetenz haben für bestimmte Bereiche und sich darauf auch fokussieren und auch die Freiheit haben, kontinuierlich daran zu arbeiten. Und das ist gerade etwas, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch leisten sollte. Und ich glaube, dass es auch erwartet wird, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk da Orientierung bietet und entsprechende Angebote macht.
Herr Müller, was nehmen Sie mit aus dieser Diskussion, wo wir ja wirklich viele Facetten jetzt angesprochen haben?
Na, zum einen nehme ich mit, dass ich darin bestärkt bin, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk für das, was manche Menschen ja verteufeln, die Gebühren, die man zahlt, qualitativ hochwertige Arbeit leistet und dass man die schon sehr unkritisch konsumieren kann. Ich denke auch, dass ich zumindest darin bestärkt bin, weiter in der Zukunft diese Formate, Faktenchecks, Hintergrundrecherchen zu konsumieren und die auch in Gesprächen, dass ich die versuche weiter zu tragen, die Informationen, die ich da aufsammle, einfach um ein Gegengewicht zu der Propaganda auf privater Ebene zu sein.
Sie haben gerade gesagt, unkritisch zu konsumieren. Wir nehmen auch gerne jede Kritik an und jeden Hinweis, der dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch berechtigt ist. Vielen Dank, Herr Müller, für Ihre Mail, die Sie uns geschrieben haben, für Ihr Anliegen und für die Diskussion in die ganze Runde.
Sehr gerne. Ich danke Ihnen auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Faktenchecks. Was können Sie erreichen und wo liegen Ihre Grenzen? Darüber haben wir in dieser Podcast-Folge diskutiert, nach Redaktionsschluss. Mit dem Deutschlandfunk-Nachrichtenchef Marco Bertolaso, mit Patrick Gensing, der den ARD-Faktenfinder mitgegründet und aufgebaut hat, und natürlich mit unserem Hörer Robert Müller, der uns auf das Thema gebracht hat. Falls Sie auch ein Medienthema mit uns diskutieren möchten oder wenn Sie eine grundsätzliche Frage zu Medien oder zum Journalismus haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. In einem Wort nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Wir freuen uns auf Ihre Fragen, Anregungen und Hinweise. Sie können übrigens auch über unseren Twitter-Kanal Kontakt zu uns aufnehmen. @dlfmedien. Mein Name ist Sören Brinkmann. Ich sage tschüss, bis bald und danke fürs Zuhören.
Tschüss. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss, Herr Müller. Danke auch. Tschüss.
Darf ich dem Herrn Müller noch eine Frage stellen? Herr Müller, es gibt ja auch so ein paar russischsprachige, ja, wie soll ich das sagen, kritische Medien. Die haben bei ihrer Community da auch keine Chance, ne?
Vielleicht müsste ich die hier und da selber recherchieren und dann streuen. Also wir hatten letztens das Thema, dass man sich eventuell mal das Smartphone der Schwiegermutter schnappt und dort die Cookies löscht.
Sehr schön.
Bestimmt bei YouTube irgendwelche Kanäle abonniert, die eher kritischer sind, dass sie die quasi untergeschoben bekommt. Vielleicht wäre das ein Punkt. Eine andere Freundin, die eben auch aus Russland kommt, die aber der das wirklich schmerzlich also für die das schmerzlich ist, dass es jetzt diesen Krieg gibt und dass sie, dass ihr Land, aus dem sie kommt, diesen Krieg angezettelt hat, die sagte auch, dass sie zum Beispiel die Novaya Gazeta bisher nicht kannte, die mir aber zum Beispiel im Deutschlandfunk häufig in der Presseschau schon untergekommen ist. Und das finde ich hervorragend, dass sie da jetzt drauf gekommen ist. Ich frage mich nur, warum nicht schon früher?